Bildungsstock Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting.
Hallo, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Podcast der Bildungsstock Akademie in Dresden. Eine außerordentliche Freude ist es mir, die allseits beliebte Mathilda wieder einmal begrüßen zu dürfen, bevor sie den großen Abflug nach Mexiko macht. Aber da wird sie uns noch was gegen Ende erzählen. Das Schöne an dem Podcast heute ist, dass wir können vielleicht auch mal rüberbringen, was die Philosophie von Bildungsstock ist. So die Alleinstellungsmerkmale, die wir auch in den Beratungen haben, dass wir immer sagen, das Schöne mit den Nützlichen verbinden. Irgendwo investiert man Geld und dass man, wie gesagt, das erste Auslandsjahr englischsprachig macht, dass wir darauf hinweisen oder Empfehlungen geben, wie man zwei Weltsprachen mit überschaubarem finanziellen Aufwand lernt, also die Umgangssprache, dass man fit für den Arbeitsmarkt ist mit zwei Weltsprachen, Englisch und Spanisch, deckt man drei Viertel des Arbeitsmarktes ab. Ja, Sozialkompetenzen, Persönlichkeiten pur. Das werden Sie auch an der Stimme und den Ausführungen von Mathilda sehen, wie grandios sich das Mädchen entwickelt hat, seitdem Bildungsstock die Hand über sie hält. So, Mathilda, stell dich mal kurz vor und dann gehen wir mal ein paar einzelne Etappen durch.
Ja, hallo an alle, die zuhören. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Hallo Horst. Ich finde, immer nach deiner Einleitung kann ich immer nicht viel Besseres noch sagen. ja, genau. Also ich bin Mathilda. Ich bin jetzt 22 und ich bin bei Bildungsstock, ich glaube, seit ich 16 bin oder 15. Auf jeden Fall habe ich so Bildungsstock kennengelernt, weil ich ein Auslandsjahr, ein Highschool-Jahr in Kanada gemacht habe. Dann nach der Schule, ich bin bei Bildungsstock geblieben und habe dann nach der Schule ein Work-and-Travel-Jahr gemacht in Neuseeland, Australien und Indonesien und habe in der Zeit auch entschieden, was ich studieren möchte und mich darauf beworben. Und jetzt studiere ich internationale Beziehungen in Dresden. Genau.
Sehr schön. Und das war das Schöne, wo du von deinem Auslandsjahr zurückgekommen bist und hast mir gesagt, du wirst an der TU Dresden studieren. Für mich die beste Uni Deutschlands, war es natürlich sehr schön, dass du uns erhalten bleibst. Und in Mexiko bist du ja dann auch wieder Bildungsstock-Botschafter, denke ich mal.
Ja, ich freue mich drauf.
Mathilda, gehen wir mal ein paar Jahre zurück. Du hast nach der 10. Klasse im Highschool-Jahr in Kanada gemacht. Wie kam es dazu? Und du hast ja bilingual gemacht. Sag vielleicht kurz mal was dazu. Wie gesagt, wir gehen die Etappen ein bisschen telegrammäßig durch, weil mit Mathilda haben wir ja einige Podcasts schon gemacht. Die kann man sich gerne dann nochmal bei uns anhören. Aber wie gesagt, mal die einzelnen Etappen, damit man auch mal sieht, wie schön eine Entwicklung sein kann, wenn man eben ja, Auslandsaufenthalte in sein Leben integriert.
Ja, also ich war ein Jahr in Kanada, in Montreal oder in Montreal, wie man sagen möchte. Das ist der zweisprachige Teil im Osten von Kanada. Ich hatte vorher schon mal ein paar Monate in Frankreich verbracht und dachte mir, ey, ich möchte mich gerne noch mehr trauen, ich möchte gerne noch mehr sehen. Und schon diese 2 Monate haben mir so viel gegeben, dass ich mir dachte, das brauche ich auch nochmal für ein Jahr. Und dann habe ich darüber Bildungsstock dann gefunden und ja, dann haben wir zusammen das Auslandsjahr vorbereitet und dadurch, dass ich schon Französisch in der Schule habe und hatte und dann auch später ein französisches Abi gemacht habe, dachte ich, ich möchte nicht nur Englisch, also es war mir schon auch wichtig, Englisch zu machen, aber nicht nur Englisch, sondern auch noch gleich Französisch dazu, wenn ich die Möglichkeit habe. Und dann, genau, habe ich ein Jahr eben dort verbracht und habe in der Schule vor allem Französisch gesprochen und in der Familie Französisch und Englisch und mit meinen Freunden und Freundinnen vor allem Englisch. Und dadurch war es eine sehr wilde Mischung. Ja, genau.
Ich sage das auch immer unseren Eltern bzw. Schülern, die dann manchmal sagen, ach, wir haben eine 1, eine 2 in Englisch. Warum sollen wir ins Ausland? Wir sprechen doch sehr gut Englisch. Du bist ja eine ehemalige Schülerin vom Romain-Rolland-Gymnasium, wo manche Eltern sagen, mein Kind geht aufs Und das ist doch was Besonderes, das für alle, die es nicht wissen, das ist das Sprachgymnasium in Dresden. Damit weiß auch jeder, dass du ein kleines Sprachgenie bist. Wie war es für dich? Wie war das in der ersten Woche? Hast du alles verstanden? Oder klär mal unsere Schüler und Eltern auf, warum es doch mal wichtig ist, ja, Muttersprachler zuzuhören und nicht zu verstehen.
Ja, also ich habe definitiv nicht alles verstanden. Ich war schon sehr überzeugt von meinem Französisch, kann man auch sagen. Also ich, wie gesagt, die Schule ist eine gute Schule. Ich war schon eigentlich ganz zufrieden mit meinem Französisch und dachte, das wird schon. Aber ich hatte auch schon vom Québécois-Akzent gehört, also der Akzent, den man dort spricht, dass das nochmal was anderes ist. Und generell einfach Menschen dann im Alltag sprechen zu hören und selbst überhaupt erstmal sich zu überwinden, die Sprache zu sprechen, das ist genauso im Englischen. Das hat dann doch auf jeden Fall noch mal eine Woche gebraucht, bis ich soweit war, zu sagen, ey, ich traue mich jetzt einfach mal loszusprechen. Und ich weiß einfach, es wird mir immer in Erinnerung bleiben, dieser erste Morgen. Ich komme die Treppe runter, lerne den Gastbruder kennen und er stellt sich mir vor und ich habe nicht mal den Namen verstanden. Ich habe gar nichts verstanden. Ich war nur so, okay, hallo. Und es war wirklich eine super große Überforderung, aber alle waren so nett und waren daran voll gewöhnt und das war überhaupt kein Ding und wir haben drüber gelacht und nach einer Woche habe ich gar nicht mehr gemerkt, dass sie diesen Akzent hatten oder da hatte man sich so krass dran gewöhnt, dass es das gar kein Problem mehr war. Genau, also es ist ganz normal. Ich glaube, so geht es allen Menschen und wirklich, gebt euch ein paar Wochen und ihr seid drin ohne Probleme.
Genauso ist es. Deshalb ist es so wichtig, weil man dann später auch mal in solchen Situationen anders reagieren kann. Wie hast du dich in Kanada am Anfang gefühlt? Kulturschock, wie war die Schule, Sprache? War das eher eine Reizüberflutung oder warst du in deinem Abenteuermodus, dass du sagtest, ich erobere ganz Kanada?
Also ich habe mich erstmal total schön willkommen geheißen gefühlt, sowohl von der Familie als auch von der Schule, von den Menschen dort. Die sind wirklich auf einen zugekommen und waren, ey, yo, wer bist du so? Und da hatte ich wirklich gar nicht das Problem, reinzukommen. Ich muss auch sagen, ich hatte einen viel stärkeren Reverse-Culture-Shock, also wenn man praktisch wieder nach Deutschland kommt, überhaupt hier wieder klarzukommen und sich zu sagen, ey, ich bin wieder zu Hause. Das war für mich viel härter, als überhaupt erstmal wegzugehen. Deswegen, ich bin sehr gut dort angekommen. Aber klar, die ersten Wochen brauchen ein bisschen Eingewöhnen, dass ihr euch überhaupt erstmal damit zurechtfindet, wie eure neue Situation ist. Aber also für mich war das eine sehr, sehr schöne Zeit, eine sehr aufregende Zeit. Und ich würde sagen, nach einem Monat ungefähr hatte ich auch die Gruppe gefunden, an deren Tisch ich mich dann immer zum Mittag gesetzt habe und mit denen ich dann gegessen habe und die dann auch meine Freunde geworden sind. Genau.
Eine wichtige Sache, die ich hier nicht auf meinen Spickzettel habe, aber mir gerade einfällt, es sind ja immer Ängste da, weil Ängste kann man nicht beiseite wischen, sobald man die Komfortzone verlässt. Ja, hat man Ängste, weil man wagt sich ja in Unbekanntes, deshalb auch eine hohe Persönlichkeitsentwicklung. Welche Ängste hattest du im Vorfeld? Haben sich die bestätigt?
Ja, ich glaube, das ist eine Angst, die mich echt lange begleitet hat und vielleicht sogar zu Teilen jetzt noch. Das ist irgendwie dieses Angst haben vorm Alleine sein. Das ist auf jeden Fall besser geworden über die Auslandsjahre hinweg. Aber ich hatte halt einfach Angst, keinen Anschluss zu finden. Also, dass ich da hinkomme und niemand mit mir Kontakt aufbauen möchte. Deswegen, da hatte ich schon Sorge vor und wie gesagt, also es war überhaupt kein Problem. Die Menschen sind super lieb und selbst wenn du nicht das Gefühl hast, dass jeder Mensch direkt auf dich zustürmt, wenn du dann sagst, ey, von dir aus sagst, hallo, ich bin die und die und ich bin neu hier, dann sind die Leute trotzdem immer super offen und heißen einen willkommen. Deswegen, das war kein Problem. Genau, da hatte ich Sorgen vor und vielleicht auch, wenn ich wiederkomme, wie es dann wäre, wenn, ob ich dann alle meine Freunde verloren habe, was auch nicht der Fall war, die waren ja alle noch hier. Deswegen, ja, nur ich hatte mich verändert, sie nicht.
Es ist doch ganz einfach so, du wirst doch ganz einfach auch im Ausland mitgerissen, ne?
Ja.
Weil wir haben ja auch sehr schüchterne. Also, dass du jetzt noch Angst hast vorm Alleinsein, ja, ich lerne nicht aus bei dir, Mathilda. Das wusste ich gar nicht. Ruf mich an, wenn du dich allein fühlst. Dann reden wir darüber. Was hat dich am meisten in Kanada überrascht? Vielleicht zwei, drei Sätze zu der Mentalität der Kanadier, weil ich finde das immer schön, wenn man auch mal über die Mentalität von anderen Kulturen spricht. Und warst du auch überrascht von dir selbst, wo du gemerkt hast, oh, das bin ich?
Also erstmal, was mich an Kanada überrascht hat, war eben diese Offenheit irgendwie. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass so viele Leute wirklich auf einen zukommen und sagen, ja, wer bist du? Willkommen und so. Auch sehr offen und sehr interessiert Deutschland gegenüber. Also ich habe mich schon manchmal so gefühlt wie so eine deutsche Botschafterin, die so ein bisschen die Kultur Deutschlands ins Ausland trägt, was ja auch dazu gehört, diesen Austausch irgendwie zu fördern. Das war ziemlich cool. Dann fand ich es auch schön, die Schule war was völlig anderes. Das war nochmal ein ganz anderes Thema, aber so, da ging es überhaupt nicht wirklich um Schule. Es ging um irgendwie, was man in der Schule macht und wie man Menschen über die Schule kennenlernt und was man über sich selber lernt in der Schule, aber nicht wirklich, was man in der Schule an Fächern hat. Das war auch eine sehr schöne Erfahrung. Da habe ich, glaube ich, auch viel draus mitgenommen. Und dann war halt einfach meine Gastfamilie total toll. Also da habe ich jetzt letztens erst wieder drüber nachgedacht. Meine Gastmama war Krankenschwester, die hat so viel gearbeitet und hat trotzdem jeden Morgen mir ein volles Lunchpaket vor die Tür gestellt, womit ich dann losziehen konnte. Und als Corona war, mussten viele nach Hause und meine Gasteltern waren so: Du bist nirgends so sicher wie hier, bleib bei uns. Und dann bin ich auch noch in Corona bei ihnen geblieben. Und ja, das war einfach sehr, sehr herzlich. Da habe ich wirklich viel von mitgenommen, ja.
Vielleicht eine Ergänzung. Bei uns war es wirklich so im Corona-Jahr, dass unsere Schüler, ja, ich möchte fast sagen, zu 90% der Highschool-Jahr auch beendet haben, weil auch das Vertrauen der Eltern da war, weil unsere Schüler immer so anständig sind und so liebevoll. Und da hat es ganz gut geklappt. Wie hast du in Kanada gemerkt, dass du selbstständiger wirst, ja, dass du dich veränderst? Gab es da so Aha-Erlebnisse, wo du sagst, das war so ein typisches Beispiel, wo ich über mich selbst gestaunt habe, dass ich das jetzt so gemeistert habe?
Ja, vielleicht zwei. Das erste war am Anfang, ich war ich weiß nicht, ich glaube, die dachten sich irgendwie, weil ich hatte Mathe fortgeschritten gewählt oder so, großer Fehler, weil dann dachten die, ich wäre ein Mathe-Genie und müsste jetzt im Mathe-Physik-Leistungskurs landen und hatte jeden Tag Mathe, Physik und Chemie. Das war grausam. Ich bin damit nicht so happy gewesen. Und dann habe ich, glaube ich, nach 2 Wochen all meinen Mut zusammengenommen und bin zu dem Koordinator dort gegangen und habe gesagt, ey, ich möchte gerne das Programm wechseln und würde gerne zu Musik wechseln. Und dann meinte auch die Musiklehrerin, du, das ist gar nicht so einfach, da musst du bei uns vorspielen. Und dann habe ich eine Geige von ihnen bekommen und sollte was vorspielen. Und das hat dann aber voll gut geklappt. Und dann ab da war ich im Musikprogramm, habe komponiert, im Orchester gespielt, Chor gehabt und es war einfach so toll und ich habe gemerkt, okay, es lohnt sich, aus sich selbst herauszukommen und sich ein bisschen was zu trauen. Und das habe ich dann übers Jahr auch gemerkt mit den Ausflügen. Also ich habe Leute kennengelernt und mich irgendwann getraut zu sagen, ich fahre mal mit euch weg. Und irgendwann habe ich sogar gemerkt, ey, ich mache gerade meinen eigenen Urlaub. Ich organisiere gerade meinen eigenen Urlaub ganz allein. Und das hat man natürlich vorher mit 16 noch nie so wirklich gemacht. Und so haben wir dann wirklich richtig lange Ausflüge gemacht. Das war auch, ja. Auf jeden Fall, da war man dann irgendwie stolz auf sich am Ende. Ja.
Ja, ich habe meine Söhne auch immer so erzogen und das auch fürs Leben. Wer nicht fragt, bekommt keine Antworten. Frag ganz einfach. Und dann kannst du dein Leben selbst steuern. Highschool Jahr Kanada wollen wir damit abschließen, dass du vielleicht mal reflektieren sagst, warum es für dich wichtig war, was es dir gebracht hat und vielleicht noch ein, zwei Highlights mit dranhängst.
Also Highlights, ich weiß gar nicht, wie man da auswählen soll. Also ich habe Corona dann am Ende, man durfte sich in seinem Bundesstaat bewegen. Mein Bundesstaat war halt 2,5 mal so groß wie Deutschland, deswegen waren die Möglichkeiten recht unbegrenzt. Und dann haben wir eine Wohnwagentour, einen Fluss hochgemacht, haben Wale gesehen, haben Wasserfälle gesehen. Es war einfach wunderschön mit meinen Freunden und Freundinnen. Es war einfach ganz toll zum Abschluss und dann auch noch Prom mitgemacht tatsächlich. Das waren auf jeden Fall Highlights. Und abschließend, ich glaube, Kanada war einfach das erste Mal richtig rauskommen, merken, Ausland ist nicht irgendwas Abstraktes, sondern es ist irgendwie greifbar, man kann das einfach erleben. Und es ist, ich hatte das Gefühl, es war wie so ein extra Skill, den man gelernt hat, oder eine extra Erweiterung zum Leben, wo man sich dachte, boah, ich wusste vorher nicht, dass das auch zum Leben dazugehören kann. Und das hatte man dann wie freigeschaltet für sich und wusste, okay, ab jetzt brauche ich das in meinem Leben. Und das hat sich ja bis heute durchgezogen, dass man das Ausland und das Auslandsreisen irgendwie zu einem Teil von sich macht. Da war Kanada ein ganz, ganz toller Einstieg, gerade das Highschool-Jahr, weil man noch begleitet war, aber trotzdem irgendwie sich frei gemacht hat. So, also ja, genau, diese Mischung war schön. Ja, genau.
Du bist zurückgekommen, deine Freunde waren noch da. Was hast du gemerkt, dass du dich entwickelt hast, dass du vielleicht auch ein bisschen Persönlichkeitsvorsprung hast? Hast du das gemerkt? Wie hast du das gemerkt?
Auf jeden Fall. Ich habe mich erwachsener gefühlt. Ich habe gemerkt, dass ich weniger Aufwand brauche und mehr weiß, was ich kann, wo ich nicht so viel Zeit reinstecken muss und also so, wo meine Stärken liegen. Ich hatte natürlich meine Leute noch. Zum Teil war es dann nicht mehr so eng. Das war halt so übers Jahr, aber das gehört dann auch dazu, wenn es einfach nicht mehr so gut passt. Aber das Coole war, die waren dann halt alle schon im Abi und haben mir dann ihre ganzen Aufzeichnungen weitergegeben und ihre alten Tests. Das hat es dann alles nochmal einfacher gemacht. Ja, ich habe einfach gemerkt, dass das Schulsystem in Deutschland so krass einschränkt. Also ich hatte das Gefühl, die Lehrer machen einem so, die lehren einfach nur auf so einem Niveau von Angst die ganze Zeit. Also alles basiert darauf, den Menschen Angst zu machen, dass man sonst nicht schafft. Und das hängt bestimmt vielleicht auch mit dem Niveau der Schule zusammen, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hab ich irgendwie darüber gestanden und war so, ey, das ist irgendwie jetzt auch nicht so wichtig. Und dadurch ging das Abi dann sehr smooth, irgendwie schön durch. Und ich hatte ja immer noch meine Leute und habe dann auch noch neue Leute kennengelernt, mit denen ich Abi gemacht habe. Ja, genau.
Hinweis an alle, wo die alten Klassenkameraden nicht freiwillig die Unterlagen für anstehende Klausuren geben, ganz einfach einfordern. Weil, ich zähle das unter Cleverness, ihr bringt die Cleverness mit, wie man doch durchs Leben kommt. Wie hat sich das zensurentechnisch ausgewirkt? Wie warst du vor deinem Highschool-Jahr durchschnittsmäßig? Wie hast du dein Abi gemacht? Hat es
Oh,
Auswirkungen gehabt?
ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich vor dem Abi war, aber also ich ist auf jeden Fall sehr einfach. Also ich habe es sehr entspannt in Erinnerung, die Abi-Zeit, mit wenig Aufwand, also sehr gute Ergebnisse zu kriegen. Und deswegen, also das lief dann, und ich meine, die Sprachen liefen sowieso von selbst. Das war ein großer Vorteil. Also da musste ich gar nichts mehr für machen. Und doch, also habe ich sehr, irgendwie sehr einfach in Erinnerung.
Ich hatte ja letzte Woche mit Vincent Podcast gemacht, der in den USA war. Und er war so 2,5er Schnitt. Und er meinte, im Nachhinein ärgerte er sich noch ein bisschen, weil er zu entspannt war in der Abi-Phase. Aber die 1,9 hat er noch geschafft. Die 1 vor dem Komma ist ja auch so ein Phänomen, wenn du fragst, wie willst du dein Abi schaffen? Eine 1 vor dem Komma. Da frage ich immer, weißt du, was du mal beruflich machen willst? Nö. Warum soll die 1 vor dem Komma? Naja. Durchs Leben musste kommen, das ist entscheidend. Nach dem Abi, wir haben ja 90% unserer Abiturienten wissen, was sie beruflich machen wollen. Die meisten wissen auch seit 1, 2, 3 Jahren nicht mehr, wer sie sind. Wusstest du, wo es beruflich hingeht? Oder hast du gesagt, ich hole mir hier nochmal ein paar Auslandserfahrungen, denk nochmal in Ruhe über mich nach und mach den Bestseller von Bildungsstock Intelligentes Work and Travel?
Ja, also ich wusste es tatsächlich nicht. Ich hatte dann ein schönes Abi und dachte aber so, boah, bloß nicht studieren jetzt. Also das wusste ich auf jeden Fall sicher, dass ich das nicht machen will. Es ging mir auch nicht darum, jetzt unbedingt Arbeitserfahrung zu sammeln oder irgendwie das Ausland zu nutzen, um rauszufinden, was ich später arbeiten will, sondern ich wollte einfach wieder ins Ausland. Ich wollte nochmal rauskommen und ich wusste, dass das dann ganz natürlich kommen wird, dass man irgendwie, wenn man einfach Zeit hat für sich, dass man dann irgendwie sich mehr so darauf konzentrieren kann, was man eigentlich will. Und ich fand, in dem Rahmen nach dem Abi hätte ich nicht wirklich sagen können, ey, ich mache jetzt mal einen Schritt zurück und guck, was mir eigentlich wichtig ist. Gerade in diesem Rahmen des Abiturs, wo dann alle fragen, wo geht's denn jetzt hin, was machst du jetzt? Da wäre ich, glaube ich, zu fremdgesteuert gewesen, um wirklich zu sagen, das ist gerade meine Entscheidung. Und das hat mir das Ausland dann halt ermöglicht. Und letztendlich habe ich da ja dann auch Arbeitserfahrung gesammelt, was auch noch dazu beigetragen hat.
Vielleicht sagst du noch mal was kurz zum Work and Travel. Dazu haben wir ja auch schon mal einen ausführlichen Podcast gemacht. Du hast Neuseeland, Australien, Bali gemacht im Anschluss. Hast du dich noch mit Bali belohnt? Neuseeland ist mir in Erinnerung, dass du dort jetzt Wandern hast für dich entdeckt, weil du wolltest über dich
Ja.
nachdenken.
Ja.
Sag mal kurz was, wie du das Jahr vielleicht bewusst genutzt hast, um, obwohl du schon ein Highschool-Jahr gemacht hast, nochmal über dich nachzudenken, weil 1, 2, 3 Jahre sind ja viel in dieser Altersspanne. Wie hast du das genutzt? Natürlich alles mit Spaß. Ich kenne dich ja auch als, kann man sagen, Firebeast.
Weiß ich jetzt nicht. Ja, ich gehe gern mal raus.
Auf alle Fälle bist du, ja, man kann die pure Lebenslust in dir schon sehen. Aber wie hast du das genutzt, wo man auch wieder das Schöne mit dem Nützlichen verbindet, wo man sich auch mal Gedanken macht, dass man jetzt auch mal sagt, ich will auch mal, ich will jetzt nicht sagen, über den Sinn meines Lebens nachdenken, dafür bist du zu jung, aber wie soll meine Zukunft aussehen?
Ja, ich versuche immer so das Highschool-Jahr mit dem Work and Travel zu vergleichen und es geht halt irgendwie nicht, weil ich glaube, so im Highschool-Jahr lernst du das Ausland kennen, wie es ist, im Ausland zu sein. Und ich glaube, so das Work and Travel nutzt du wirklich für dich. Also es ist, wo du praktisch dich selbst kennenlernst und nicht mal unbedingt das Ausland. Es ist dann vielleicht zu irgendeinem Punkt sogar ein bisschen egal, wohin du gehst. Hauptsache, du machst es für dich und nimmst dir Zeit für dich. Und das war halt dieses Jahr. Also schon allein die ganzen Menschen, die ich kennengelernt habe, die dann gesagt haben, ey, Hast du mal darüber nachgedacht, warum du eigentlich studierst, warum du überhaupt nach Deutschland zurückgehst? Bleib doch einfach hier, du hast hier das beste Leben und ich hatte wirklich das beste Jahr meines Lebens dort. Warum machst du es nicht einfach länger? Und irgendwie, glaube ich, bin ich dann doch zu sehr an soziale Normen und gesellschaftliche Verpflichtungen gewöhnt und gebunden, dass ich dann zurück wollte und auch zurück zu meiner Familie. Sonst, ich habe wirklich lange darüber nachgedacht, noch ein Jahr länger zu machen, weil einfach diese Freiheit, die bekommst du nicht wieder. Du wachst morgens auf, also du wachst morgens auf und sagst, wohin heute mit mir? Was möchte ich heute machen? Ich ganz allein und das gibt es sonst nie. Und so bin ich dann durchs Jahr und ich habe in Neuseeland angefangen. Dort habe ich relativ viel so gekellnert und auch mal auf einer Blaubeerfarm gearbeitet. Aber ich habe eben auch zum Beispiel beim Goethe-Institut ein Praktikum gemacht und habe da ein bisschen mitgearbeitet. Das hat mir ein bisschen genau diesen kulturellen Austausch gegeben. Das hat vielleicht auch ein bisschen als Berufsorientierung gezählt. Genau, und dann bin ich irgendwann, weil ich dachte, jetzt habe ich alles in Neuseeland gesehen, jetzt möchte ich nochmal weiter, bin ich dann noch spontan nach Australien weiter, war da nochmal 2 Monate. Und dann, wie gesagt, nochmal Indonesien, Inselhopping, das hat es abgerundet.
Du sagtest, du versuchst Work-and-Travel mit Highschool-Jahr zu vergleichen. Diese zwei Programme sind so grundsätzlich anders, dass man, dass kein Vergleich möglich ist. Weil beim Highschool-Jahr, die meisten starten ja mit 16, dann brauchst du noch einen Anker, das ist die Gastfamilie, weil du darfst, du bist noch keine 18, darfst dich nicht frei bewegen und du brauchst ganz einfach auch einen Anker, weil der auch dir die Sicherheit gibt. Und beim Highschool-Jahr, gerade bei uns, war ja bei dir genauso, mit den berufsorientierten Fächern kann man sich schon mal ausprobieren. Und ich war letzte Woche bei einer Veranstaltung und wir waren Sozialpädagoge von der Evangelischen Hochschule, mit denen werde ich noch einen Podcast machen. Der hat das so wunderschön mit ausgedrückt. Der sagte, du brauchst Phasen im Leben, wo du deine Ressourcen auflädst. Also der sagte, nimm dir eine Batterie. Wenn die Batterie nur noch 10% Leistung hast und du erwartest, dass sie in einem halben Jahr immer noch funktioniert, funktioniert das nie. Und er sagte, und wie ist es in Deutschland? Es wird alles hintereinander gemacht. Egal, wie oft geladen die Batterie ist. Keiner guckt danach, wie dein Ladezustand ist. Und du hast ja auch mal so schön gesagt, das fand ich auch so eine wunderbare Aussage. Ich hatte in meinem Auslandsjahr, speziell auch beim Highschool-Jahr, die Chance, in meinem Tempo zu wachsen. Das ist so eine geniale Aussage, das habe ich jetzt einer Lehrerin heute gesagt. Ich sagte, das ist ja, weil das, solche Sachen kommen in der deutschen Sprache überhaupt nicht vor. Da gibt es Normen, die haben alle zu erfüllen, egal wie du tickst. Aber dass jeder Mensch unterschiedlich ist und dass du auch mal über dich nachdenken musst. Und da sagt er eben auch, wenn du dann die Zeiträume nutzt, weil ich hatte dann auch gesagt, was wir machen mit den Auslandsjahren und so weiter. Und er sagte gerade auch Ausbildung, Studium und so weiter. Du siehst ja das auch beim Studium. Du gehst zwar die Sache entspannt an, aber ist doch anspruchsvoll. Aber da ist es immer gut, wenn die Akkus voll sind. Und aus dem Grund denke ich mal, ist das Work and Travel auch so mit entscheidend für die Abnabelung vom Elternhaus. Weil wann habe ich die Chance, mich wirklich vom Elternhaus abzunabeln? Und ich sage immer wieder, wer nie im Ausland war, kein Auslandsjahr gemacht hat, da werden ein Leben lang die Eltern die besten Ratgeber sein. Und viele Eltern werden mir das sicherlich bestätigen, das ist manchmal nicht optimal. Davon kann ich, glaube, jeder ein Lied singen, aber wenn man ein Auslandsjahr gemacht hat, ich sehe das auch bei meinen Söhnen, dann kann ich auch manches erzählen, aber da merke ich auch, dass das manchmal völlig sinnlos ist, weil die eben ihre eigenen Vorstellungen haben. Und das wird dir genauso gehen. Man hört sich das an, was Eltern sagen, aber es war ja bei meinen Eltern genauso. Ich war komplett anders als meine Eltern. Und aus dem Grunde sind eben diese Auslandsjahre so wichtig. Was mir wichtig wäre, du hast jetzt zwar vom Work and Travel erzählt, aber vielleicht für unsere Zuhörer, wie du dann zu deiner Entscheidung gekommen bist, internationale Beziehungen an der TU Dresden zu studieren. Das war das Ausschlaggebende, wo du dann wusstest, das möchte ich machen. Du hattest mal in den Podcast schön gesagt, damit du auch siehst, dass ich dir immer ganz konzentriert zuhöre. Wo du gekellnert hast, hast du mitbekommen, dass du gern was mit Menschen machen möchtest. Das Goethe-Institut war sicherlich auch nicht verkehrt mit internationalen Beziehungen. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen ausführlicher sagen, wie du zu dieser Studienentscheidung gekommen bist, weil bei dir sehe ich ja, dass du wirklich dein Ding gefunden hast.
Absolut. Ich denke, das Wichtigste ist vor allem, dass man einfach sich die Zeit nehmen kann. Also Zeit ist das Allerwichtigste, was einem eben das Auslandsjahr geben kann, weil man, schau mal, du machst Abi und theoretisch müsste man sich noch während der Abi-Zeit auf ein Studium bewerben und man muss dazu sagen, 22.000 Studiengänge erwarten dich. Wie soll ich das denn bitte entscheiden? Nicht, dass ich den Anspruch hatte, alles durchzuarbeiten, aber man hat ja dann trotzdem irgendwie das Gefühl, ich möchte das finden, was eben am besten zu mir passt. Und da habe ich mir auf jeden Fall ganz viel Zeit nehmen können. Und nebenbei habe ich dann halt so kleine Sachen gemerkt, da wo es dann halt nicht ums Fachliche geht, sondern wo es eben wirklich darum geht, ja, stimmt, später möchte ich gerne im Kontakt mit Menschen sein. Ja, stimmt, später möchte ich auch Reisen machen können in meinem Job. Später möchte ich eben mobil sein, also dieses nicht an einem Platz, sondern irgendwie merken, ah, okay, jetzt kann es auch mal weitergehen, jetzt möchte ich mal dahin weiter. Dieses und so rumkommen, das war, glaube ich, auch ganz wichtig, was ich da auch gemerkt habe. Genau, also das habe ich schon für mich festgestellt. Ja, und dann habe ich mich halt einfach mit dem beschäftigt. Also es ist ja nicht so, dass du komplett raus bist, wenn du im Ausland bist. Du kannst ja immer noch das Internet nutzen und einfach mal schauen, wo du gerne studieren möchtest. Und dann habe ich mich tatsächlich auf, ich glaube, drei Sachen beworben, jeweils aus Australien und Indonesien aus und hatte meine Bewerbungsgespräche dann in Indonesien und später dann noch in Griechenland. Das war wirklich alles spannend, aber hat alles geklappt und es war natürlich schön, wenn man nach dem Bewerbungsgespräch erstmal ins Meer baden gehen konnte. Das war ja irgendwie ganz gut. Genau, das war mein Erstwunsch, internationale Beziehungen und das habe ich dann auch tatsächlich bekommen. Als ich am Strand lag, auf meinem Liegestuhl, da erinnere ich mich gern dran.
Wie hattest du dich beworben? Online.
Also ja, ich habe mich genau über dieses Hochschulstart heißt das, glaube ich, beworben. Und für die jeweiligen Studiengänge, das ist ja leider so, es ist alles dann nochmal irgendwie mit extra Anforderungen und so weiter. Gerade IB, das ist wirklich ein sehr umständliches Bewerbungsverfahren mit mehreren Schritten. Aber ich hatte ja nicht so viel anderes zu tun. Also ich hatte ja die Zeit so und ich hatte ja genug Zeit im Vorlauf sozusagen. Deswegen war das kein Stress.
Und da hattest du ein knallhartes Auswahlgespräch, weil 800 Bewerbungen, 30 Studienplätze.
Ja, also das war schon hart. Also generell erstmal die Bewerbung, dass man musste halt ein Motivationsschreiben machen, einen Lebenslauf und dann nochmal ein extra Auszug, was man schon so an Sozialem und gerade auch am Internationalem gemacht hat. Und da hat mir natürlich Auslandserfahrung super geholfen. Das war ein ganz großer Punkt. Die sagen zwar immer, ja, man muss einen 1-0er-Schnitt haben, aber das muss man wirklich sagen. Also, wenn ihr nicht Medizin studiert oder Psychologie, dann ist der NC halt nicht so ausschlaggebend. Und das haben die auch damals immer wieder betont. Die müssen zwar auf den Schnitt achten, aber es ist viel wichtiger, wenn die merken, du hast soziale Kompetenzen. Und ich glaube, das konnte ich dann, diese aufgeladenen Batterien konnte ich dann, glaube ich, sehr gut im Bewerbungsgespräch den anderen zeigen, dass ich Lust habe und Energie habe und das Studium auch gut überlegt habe. Und genau, dann war das Bewerbungsgespräch schon ordentlich, vor allem wenn man gerade aus dieser absoluten Entspannungsphase kommt und dann plötzlich über Wirtschaft und Politik und Recht redet. Aber es hat ja geklappt. Es gab noch Englischtest, also man hatte auch noch Sprachentest, aber das war ja ein Selbstläufer dann.
Das denke ich auch. Ich hatte jetzt wieder mal mit der TU gesprochen und das habe ich aber auch schon bei der Karriere statt von anderen Studienberatern gehört. Wenn ihr gerade Numerus Clausus ist und wissenschaftlich arbeiten, dann 30, 40% Zensuren, Rechts, Sozialkompetenzen, Auslandsaufenthalte
Ja.
wird auch immer beim Studium immer wichtiger, weil die Auslandsaufenthalte, und das sagen ja auch die Unternehmer, du giltst als robust, du bist belastbar. Und du bist dann auch jemand, der das Studium meistert. Deshalb hast du diesen Studienplatz bekommen. Mathilda, wir haben jetzt mal deine Etappen durchleuchtet. Jetzt kommen wir mal zu Schlussfolgerungen. Wenn du heute auf deinen Weg schaust, bist noch nicht so jung, aber doch, du hast ja schon relativ viel erlebt gegenüber der Masse. Wie sehr haben dich die Auslandsaufenthalte als Mensch verändert? Selbstbewusstsein, Sprache, Klarheit im Denken. Dass du, wie der Vincent hat in den USA gelernt von seinem Gastpapa Mentalcoach, sich nicht von seinen Gedanken lenken zu lassen, sondern diese zu kontrollieren und selber zu lenken. Was denkst du?
Also all das, was du gerade gesagt hast, würde ich so genauso unterschreiben. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass ich nicht so sagen würde, ich schaue jetzt darauf zurück, wer ich geworden bin, sondern ich glaube, es ist wirklich nur ein Abschnitt in meinem Leben gerade. Und ich weiß, dass mich halt das Ausland einfach den Rest meines Lebens begleiten wird. Und ich freue mich halt auch drauf, wie es mich noch weiter verändern wird. Also gerade wenn ich jetzt sage, nächstes Semester gehe ich eben nach Mexiko ins Auslandsjahr, das ist halt einfach nur ein weiterer Schritt. Und ich bin gerade einfach in so einem auf so einem Zwischenlevel und ich freue mich einfach, dass es immer weitergeht und dass ich jetzt schon erleben durfte, wie es ist, im Ausland zu sein und dass ich das eben ab jetzt immer weiter verfolgen werde. Also ich bin ein sehr, sehr glücklicher Mensch und ich weiß auch, dass ich glücklich bin, also dass ich Glück habe im Leben. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, ich glaube wirklich, wenn man offen der Welt gegenüber ist, dann ist sie auch offen zurück einem gegenüber. Deswegen, das merke ich schon sehr oft und da bin ich sehr dankbar für, dass ich auch sagen kann, ja, wie gut es mir eigentlich geht. Und das verdanke ich zu ganz großen Teilen dem Ausland, weil ich eben mal aus diesem deutschen System rausgekommen bin und irgendwie, ja, weiß nicht, neue Perspektiven aufs Leben bekommen habe, wenn man so philosophisch reden darf. Ja.
Meine Lieblingsfrage, die ich allen Rückkehrern stelle, Mathilda, dir natürlich auch, liebst du dich?
Ja, ich liebe meine aktuelle Version von mir und ich freue mich drauf, was ich noch Neues dazulernen werde, was ich dann auch lieben lerne.
Was ich dir noch sagen möchte, weil ich bin ja nun einige Jahre älter, was du sagtest, eine Etappe. Bei mir ist grundsätzlich eins, das habe ich auch meinen Söhnen immer gesagt, Stillstand ist für mich der Tod. Ich brauche immer was Neues. Und das wird immer ganz wichtig sein. Und ich denke, du bist auch der Mensch, dass sich die Neugier ein Leben lang begleitet. Wenn du die nicht mehr
Stimmt.
hast, ist eigentlich, ja, will ich nicht sagen, alles ad acta gelegt. Aber die Neugier muss sein. Ich bin ja auch so dankbar, dass ich KI erleben darf. ChatGPT gestern wieder hat mich überzeugt ohne Ende. Und wenn du diese Neugier hast, ja, dann wirst du ein sehr interessantes Leben führen. Wie ist es im Alter? Werden wir nicht danach bemessen, nach unseren materiellen Werten, sondern nach den Geschichten, die wir erzählen können über
Richtig,
unser Leben?
richtig.
Ja. Und Geschichtenerzähler, das mache ich natürlich von Herzen gerne. Englisch ist jetzt dein Alltag, also da kannst du ja die Umgangssprache, Französisch bist du auch gut. Du gehst jetzt nach Südamerika, nach Mexiko, um die spanische Umgangssprache zu lernen. Wie wichtig ist es für dich? Ich meine, du gehst ja, bist ja nicht umsonst aufs Rorô-Gymnasium gegangen. Wie wichtig ist es für dich, Sprachen zu sprechen und damit auch weltweit Menschen kennenzulernen? Weil wenn man die Sprache nicht spricht, lernt man die Menschen nicht kennen.
Also ich kenne es nicht anders. Ich habe mein ganzes Leben lang einen großen Teil darauf verwendet, Sprachen zu sprechen, weil ich mich mit der Welt verbinden möchte und das ist eben der Weg. Und ja, ich freue mich jetzt eben im nächsten Semester einen ganz neuen Teil der Welt für mich zu erschließen, hoffentlich. Genau. Also es geht nicht ohne für mich. Ich wüsste auch nicht, wie es ohne gehen soll für andere Menschen. Also.
Wie bist du zu der Entscheidung gekommen, nach Mexiko zu gehen? Finde ich natürlich große Klasse, weil nochmal eine komplett andere Mentalität.
Ja, ich glaube, ich wollte die Herausforderung. Also, ich glaube, jedes Auslandsjahr war wieder für mich, dass ich aufgeregt war vorher und vielleicht auch ein bisschen Angst hatte. Ich weiß, ich muss es nicht, aber es gehört halt doch irgendwie immer ein bisschen dazu, dass man nicht weiß, was kommt. Und ja, das war dieses Mal auch so. Ich wollte den absoluten, diese Riesenstadt, das wollte ich irgendwie gerne mal erleben. Und ich glaube, das wird einfach so viel Neues geben, was andere Orte vielleicht nicht könnten. Und ich möchte nicht nur so bleiben, wie du sagst. Stillstand mag ich nicht, ich möchte gern was Neues.
Auf alle Fälle wirst du eins lernen. Und Mathilda, das wird schon. Mathilda, das wird schon. Mathilda, das machen wir morgen. Wenn du in Mexiko-Stadt auf den Busbahnhof kommst und es hängt kein Fahrplan, dann wirst du denken, oh, aber irgendwann hast du die Uhr aus dem Kopf. Und das wird auch wieder eine wichtige Erkenntnis in deinem Leben sein. Ja. Kann ich das ganz kurz mal erzählen? Weil das ist auch so eine, die kleinen Geschichten sind immer die schönen. Cheyenne war in Brasilien. Und die Gastfamilie hat unheimlich viel für Cheyenne getan, war aus der Oberschicht. Und Cheyenne wollte Samstagabend 19 Uhr bei einer Freundin sein. Und da hat die Familie gefragt, könnt ihr mich fahren? Na klar, Cheyenne, fahren wir dich. Die sagte, 6:45 gucke ich durch den Türspalt, sitzen die mit einer Nachbarin immer noch da und unterhalten sich. War auch kein Ende in Sicht. 7:30 wollen wir nicht mal, ja, Cheyenne, machen wir. Die meinte, 8, eine Stunde später war ich bei meiner Freundin. Und dann sage ich, ich wollte 7 da sein. Und dann meinte, da gucken mich meine Eltern an und sagen, Cheyenne, wir sind doch da. Ist das nicht
Sehr
genial?
schön, ja.
Das sagt so viel aus. Wir sind doch da. Jetzt kommen wir natürlich zu was sehr Reizvollem. Jetzt kannst du mal die Höhe deines Honorars bestimmen für diesen Podcast. Wenn du auf die Beratungsgespräche bei Bildungstalk zurückschaust, was war für dich da besonders hilfreich oder motivierend in der Entscheidungsfindung?
Auf jeden Fall, dass ich von Anfang an mich begleitet gefühlt habe und auch bis zum Ende hin nie alleine, aber trotzdem komplett mein eigenes Ding gemacht habe. Also ich meine, jede Entscheidung, nochmal nach Australien zu gehen, nochmal nach Indonesien zu gehen, war immer eine Entscheidung völlig von mir aus. Ich hatte das Gefühl, es war neben meinen Eltern eben ein sehr wertvoller Gesprächspartner, der einem eben nochmal ganz neue Ideen gegeben hat, gerade gesagt hat, ey, mach das doch einfach weiter, trau dich das doch einfach mal. Ich denke, das merkt man ja heute auch ganz gut, wenn wir miteinander reden, dass du da einem sehr viel noch Input gibst. Und ja, ich glaube, das war diese Mischung aus, ich fühle mich unterstützt, ich weiß, da ist jemand, wenn doch mal was sein sollte, aber es ist ja dann doch nie irgendwas Großes, Schlimmes passiert und ich wusste, ich bin sehr sicher in meiner Freiheit.
Mathilda, ich verspreche dir, ich werde noch eine Weile an deiner Seite bleiben.
Schön.
Das gibt mir Lebensqualität. Was würdest du einem jungen Menschen sagen, der uns jetzt zuhört und noch nicht weiß, wohin die Reise gehen soll, aber Bock hat, mehr aus seinem Leben zu machen?
Ja, ab ins Ausland. Komm vorbei. Wir können sehr offen darüber sprechen, wo es hingehen könnte, was man sich selber vorstellen kann oder was man sich irgendwie schon immer mal gewünscht hat, aber vielleicht noch nicht so vorstellen kann. Und dann Bildungsstock macht es möglich. Genau, also es ist einfach ganz wichtig, dass man über diesen Punkt hinausgeht zu sagen, ach, es wäre schön, wenn, sondern also eben das einfach mal macht und dann ganz schnell realisiert, wow, das habe ich geschafft. Und ich glaube, wenn man diesen Moment einmal erreicht hat, dann geht es ab da so selbstständig weiter, dass man dann genau sich selbst um sein Leben kümmern kann.
Vielleicht noch eine Anmerkung, weil ja das auch immer eine große Rolle spielt, hauptsächlich bei Eltern, natürlich auch Schülern. Ganz kurz was zur Finanzierung. Highschool-Jahr, da gibt es vom Staat bis ca. 8.000 Euro geschenkt, nennt sich Schülerauslands-BAföG. Da unterstützen wir die Eltern bei der Beantragung, weil das ein kompletter Dschungel ist. Und wie gesagt, wir haben jedes Jahr auch alleinerziehende Mütter mit Bürgergeld, wo die Kinder ein Highschool-Jahr erleben. Und gerade was Mathilde hat gemacht, unser intelligentes Work and Travel, da ist die Investition ca. 4.000 Euro. Das verdienen sich unsere Abiturienten, wenn sie das Abizeugnis bekommen. Anfang September steigen sie ins Flugzeug und ja, erleben wieder ein wunderbares Jahr. Last but not least, liebe Mathilda, warum sollte man während und nach der Schule ein Auslandsjahr machen?
Weil jedes Auslandsjahr, egal wann du es machst, immer wieder was Neues bringt, dich immer weiterbringt. Und ich glaube, ich habe ja schon ein bisschen jetzt im Laufe des Podcasts gesagt, was die Unterschiede waren oder warum mich jedes Auslandsjahr auf seine Weise wieder neu fordert und gefördert hat. Und je mehr Ausland, desto besser. Und jede neue Erfahrung ist was ganz Wertvolles. Und wie gesagt, Highschool-Jahr ist was ganz anderes als Work and Travel. Also so viel mitnehmen wie möglich.
Ja, und wenn gesagt wird, ja, guck mal, wie alt du bist und die Unternehmen warten auf dich, die Unternehmer
Nee.
sagen zu uns, wir wollen gestandene Persönlichkeit, meine Jungs sind mit Mitte 20 eingestiegen, du wirst bald süße 23 und ich denke mal, bei dir wird es auch so hinhauen. Und ich sage mir, Familiengründung ist ja, ja in der aktuellen Zeit relativ spät, Ende 20, Anfang 30. Und wenn man dann mit über 30 Familie hat und sagt, ich muss jetzt nicht mehr die Welt bereisen, ich habe vieles gesehen, habe das auch für mich beruflich und privat genutzt, dass ich selbstbestimmt durchs Leben gehe. Ich denke, dann hat man schon mal im ersten Drittel des Lebens sehr viel richtig gemacht.
Glaube
Mathilda,
ich
es
auch.
war mir eine außerordentliche Freude, mit dir zu plaudern. Letzte Worte an unsere Zuhörer, Mathilda, die gehören dir.
Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet heute auch viel Spaß, habt vielleicht auch noch was daraus mitnehmen können. Und ich glaube, ich möchte vor allem einfach so diese Zuversicht mitgeben, dass es schon wird und dass man sich einfach trauen soll und gar nicht so ein großes Ding ist, wie man sich dann denkt, sondern es ist. Kommt dann alles sehr von selbst. Und ich glaube, es wird euch so viel geben, dass ich jedem wünsche, die Erfahrung auch mal machen zu können. Egal wie lang, egal wo, einfach mal Ausland erleben können.
Genau. Und wer euch die Ängste nimmt, das ist Bildungsstock. Kommt eine Stunde vorbei. Bei uns ist alles kostenfrei. Und dann könnt ihr selbst entscheiden, wie ihr es macht. Aber glaubt mir, wir geben euch immer gute Empfehlungen, dass ihr mal vielleicht so einen Weg beschreitet wie Mathilda. Auch wenn man sie nicht sieht, man spürt, da ist was gelungen bei diesen Mädchen. Liebe Zuhörer, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Podcast. Mathilda, alles Gute. Wir bleiben in Verbindung. Tschüss.
Ciao.